Wunderschöne Landschaften, Party und Erholung. Das ist Mallorca. Was wäre die Insel ohne die Menschen, die hier arbeiten, leben oder Urlaub machen? Wir stellen euch die Menschen vor, die auf ihre ganz individuelle Art und Weise mit der Insel verbunden sind. Die Mallorca-Menschen. Der Podcast.
Genau. Und heute habe ich einen Gast, diesmal aus dem ganz, ganz fernen Pagera wohnst du, glaube ich.
Ja, genau, in Pagera. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Michael Müller, der Mallorca-Pirat. Da kommt natürlich das Erste, warum nennst du dich selber Pirat?
Ja, warum nenne ich mich Pirat? Das ist lange her. Ich habe ja früher mal, und muss ich weit ausholen, fürs Fernsehen gearbeitet und habe dort als Regieassistent und Aufnahmeleiter gearbeitet. In dem Beruf dann irgendwann weniger gearbeitet, weil die Sender immer mehr sparen. Und bin in meinen alten Handwerksberuf zurückgegangen über Mallorca. Also ich habe hier mal für 2 Wochen ausgeholfen und bin dann hier hängen geblieben. Und dann habe ich aber gesagt, oh, komm, mit den Medien, das willst du nicht aufgeben. Dann mach mal einen YouTube-Kanal auf und wir haben gesagt, der muss einen Titel haben. Und weil das für mich eine Pirateninsel ist, wir haben ja dieses Port Soyer, also den Port für den Hafen Soyer und Valdemossa Port, Valdemossa Port, Port Andratx, Andratxdorf und so weiter. Und dann habe ich gesagt, also es ist ja eine Pirateninsel, war eine Pirateninsel, warum nicht der Mallorca Pirat?
Also als ich vor vielen Jahren über deinen YouTube-Kanal zum ersten Mal gestolpert bin, ist ja mit Sicherheit 8 Jahre her, 5, 6, keine Ahnung mehr. Hat für mich das eher was Negatives gehabt im ersten Moment. Also warum nennt sich da einer Pirat? Was hat er jetzt vor? Alternative Wahrheiten oder sowas?
Ja, es, was ja auf Mallorca immer so ist, viele Leute, die man kennt, oh, du gehst nach Mallorca, alles so schön, nur noch Strand, nur noch Urlaub. Aber wenn du hier arbeitest, sieht das ja anders aus. Dann habe ich gesagt, okay, wir wollen die Insel auch mal zeigen, so wie sie ist und nicht einfach nur, was die Leute glauben. Und da kommt dieses Piratendenken von, ja, sogar von den besten Freunden durch. Und dann sage ich, das ist der Titel für einen Kanal, Pirates TV, so nennt sich das ja, also Piratenfernsehen. Ein bisschen angelegt an, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, Thomas Gottschalk und also die Supernasen, Mike Krüger war auch dabei.
Powerplay.
Ja, genau, da ist es dran angelehnt. Also deswegen.
Ja, vom Jahrgang ist es, passt es ja, ja in etwa, ne?
Genau, ist unsere Zeit.
Kommen wir mal zu den Anfängen zurück. Irgendwann gab es denn mal Zeit, du hast ja schon erwähnt, du hast in Deutschland beim TV gearbeitet oder fürs TV. Was war dann dein Entschluss, nach Mallorca zu gehen und wann war das ungefähr?
Also es ist jetzt ungefähr 10 Jahre her. Also ich wollte damals nie nach Mallorca. Ich kannte Mallorca ja wirklich nur, ja, Ballermann-Hits, die gab es ja vor 10 Jahren auch schon. Und dann wurde ich mal überredet, für 2 Wochen hier auszuhelfen in einer Firma, weil ich einen ganz speziellen Beruf ursprünglich mal gelernt habe, das ist Wassertechniker. Und das gibt's gar nicht so viel. Und da hat man mich richtig überredet. Das hat 3, 4 Anläufe gebraucht, bis ich dann gesagt habe, ja komm, für 2 Wochen geht. Und dann bin ich tatsächlich hier hängen geblieben, habe mich so ein bisschen in die Insel auch verliebt. Und es tat mir auch ganz gut. Ich habe Asthma, also ich bin Asthmatiker und Allergiker. Und ich habe hier einfach feststellen können, das tut meinem Körper gut. Die Seeluft tut mir gut. Und in dem alten Beruf zurück, es geht auch, es ist was anderes, weil dieser spezielle Beruf, der wird ja hier gebraucht, weil wir ja zwar viel Wasser haben, wir sind von Wasser umgeben, aber dass das Wasser wirklich ein Trinkwasser ist oder dass es trinkbar gemacht wird, das ist dann noch ein weiter Weg.
Was stelle ich mir jetzt unter Wassertechniker vor? Ist es derjenige, der einen Wasserfilter da reinbaut oder, also du bist ja jetzt nicht ein Klempner?
Nee, Klempner bin ich nicht. Da sage ich auch immer, wenn Leute fragen, kannst du mir mal ein Waschbecken installieren oder so, das mache ich natürlich nicht. Also bei mir ist es so, es gibt ein Wasser und der Kunde sagt, was er haben möchte. Also ein Klassiker ist so eine Brauerei zum Beispiel. Die brauchen bestimmtes Wasser, damit die Hefe funktioniert. Und das muss man aufbereiten. Und dann bespreche ich mich mit der Brauerei und sage, was braucht ihr, wie muss es reagieren, was sind die Eingangswerte bei euch an der Brauerei und wie bearbeiten wir das. Hier auf der Insel ist es dann auch so, inzwischen habe ich ganz viele Kunden aus dem Pferdesportbereich, wo die Zertifikate auch brauchen für ihre eigenen Brunnen. Man muss sich vorstellen, ein Pferd trinkt am Tag so eine Badewanne voll Wasser. Das ist nicht wenig und das Wasser muss funktionieren. Und im Gegensatz zu Deutschland schaut das Veterinäramt hier ganz genau hin, wie es um die Pferde beschaffen ist, also was die für ein Wasser zu trinken bekommen. Also man kann nicht einfach ein Gestüt aufmachen und sagen, es geht alles gut, sondern das ist mit ganz viel Aufwand und ganz viel Formularen von den Behörden geht das einher.
Und was ist jetzt das Hauptproblem auf Mallorca? Nitrate oder Nitrit?
Es ist ganz unterschiedlich. Also Mallorca ist ja mit ganz vielen Kavernen untersät und was man im Moment ganz gut sehen kann, jetzt wo wir hier gerade sitzen, sprudeln die Quellen in der Font Ufanis wieder. Und da ist es so, da drückt das Grundwasser und von unten, von oben kommt das Schmelz- und Regenwasser von den letzten Tagen und tritt aus der Erde aus. So, und das, da gibt es direkt in der Font Ufanis, deswegen kann man das auch ganz gut erklären, eine Kaverne, die man besichtigen kann, die ist oben offen, die läuft mit dem ersten Regenschlag voll, ist dann voll und das Wasser kann dann Jahr über benutzt werden. Also das wird aus dieser Kaverne rausgenommen. Deswegen kann man nie auf Mallorca sagen, es ist so. Manchmal gibt es Seeverbindungen, da ist dann Salzwasser mit vom Meer drin, Fäkalkeime auch, wenn eine Kläranlage in der Nähe des Brunnens ist. Das ist ein
ganz
Problem.
Ganz dicht,
die nicht funktioniert. Und das muss man ganz ehrlich sagen, Mallorca macht zwar viel behördlich, aber was die Kläranlagen betrifft, gibt es noch nicht so harte Kontrollen, sag ich mal so. Es gibt noch ganz viele alte Kläranlagen ohne Luftaufbereitung. Beim Neubau sieht's anders aus, da schauen die ganz genau hin. Aber bei den Altbauten, da gibt's so viel, noch so, wie man es von Oma vielleicht früher kennt, so Dreikammersysteme, die gibt's hier noch.
Okay. Dann, jetzt hast du gesagt vorher, du hast dich so ein bisschen in Mallorca verliebt. Was ist für dich Mallorca, ist es mehr der Strand oder ist es mehr das Gebirge oder so eine Mischung aus allem?
Es ist eine Mischung aus allem, weil wir haben ja alles. Wir haben das Gebirge, wir haben das Meer in der Nähe, wir haben ganz viele Höhlen zum Beispiel. Man kann hier so viele Höhlen besichtigen. Wir haben eine Schlucht in der Sacalobra zum Beispiel, was herrlich ist. Und das geht alles so ineinander über. Wir haben sogar kleine Wälder, die man besuchen kann. Man kann hier im Herbst Pilze sammeln. Das ist so vielseitig auf dieser Insel. Es ist eben halt mehr als nur eine Partymeile von einem Kilometer.
Da habe ich kleine Anekdote, wenn du jetzt gerade Pilze sammeln sagst. Ich wohne ja auch direkt auf dem Land, da ist ringsrum nichts. Unser direkter Nachbar, also genau gegenüber, ist ein Bauer, der ist da auch nicht immer da. Und im Herbst kam er dann und meinte, ja komm, geh doch mal mit Pilze sammeln. Dann sammeln die ja wirklich nur eine Art von Pilze,
den Blutreizker.
Den Blutreizker, genau. Und daneben stehen Steinpilze.
Ja.
Kennen die nicht, nehmen sie nicht mit.
Nee, es gibt hier sogar einen ganz seltenen Pilz, der wird in Japan als Brautgeschenk weitergegeben, weil der so einen hohen Wert hat. Ja, da geben Japaner für einen Pilz bis zu 5.000 Euro aus und die wachsen hier auf Mallorca.
Also total neue Geschäftsidee. Hallo, wir sind jetzt auf einen Schlag beste Freunde geworden.
Ja, es ist toll. Also man muss sich damit ein bisschen beschäftigen. Man kann hier nicht jeden Pilz sammeln und essen. Wir haben hier auch ganz viele giftige Pilze. Da sollte man auch jemanden fragen, der sich mit auskennt. Es gibt Leute, die bieten ja so Pilzwanderungen an und sehr gut sogar. Und klar, auf dem Markt kennt man den Blutreizker, man kennt die Champignons, die man kennt, vielleicht ein paar Austernpilze, was jetzt über die Großküchen überall reingebracht
wird. Ja, aber halt, also wenn du wirklich so einen alten Mallorquiner hast, der hier, keine Ahnung, seit 30 Jahren das Meer nicht gesehen hat, also jetzt in der bösen Übertreibung, ja, ne, der ist da völlig überfordert. Also,
ja, das sind sie manchmal auch. Und das finde ich das Spannende an Mallorca. Auf der einen Seite fördern sie ja die Tradition der eigenen Sprache, das Mallorquin. Und da sind sie sehr stolz drauf. Das ist das eine.
Wahnsinn.
Und sie versuchen auch, das ganz hoch zu halten. Also wenn ein Tourist irgendwo in Palma an die Parkuhr geht, wird er erstmal in Mallorquin begrüßt, muss dann erstmal die Taste suchen, wo stelle ich mir meine Sprache ein. Aber die Grundsprache ist erstmal Mallorquin, die ich jetzt nicht lernen musste, weil für mich ist es wichtig, dass ich mich verständigen kann. Und mit den Großhändlern auf dem Festland in Spanien, da bringt mir das Mallorquin auch nichts. Da muss ich Spanisch sprechen, deswegen habe ich Spanisch gelernt. Das ist bei den Mallorquinern dann ja so, dass sie dann so stolz auf ihre Sprache sind, dass sie auch diese andere Tradition, also was der Vater vorher gesagt hat, ist wichtig. Blutreizker ist wichtig, musst du dir merken. Alles andere kannst du vergessen. Und wenn das einmal in der Familie gesagt ist, dann geht das über Generationen so weiter und wird auch so gepflegt. Das heißt, sie fassen die anderen Pilze auch gar nicht erst an.
Ja, das ist schon sehr eigenartig. Also ich fand es sehr eigenartig und auch befremdlich. Also, dass sie sich jetzt auch nicht ein bisschen, also das sind ja immer nur Einzelfälle, also man darf das ja auch nicht so pauschalisieren, nein, dass die einfach sagen, nee, nee, das
kann ich nicht. Also die sind ja auch, ich sag mal, es gibt liberale Mallorquiner, die dann auch froh sind, wenn man überhaupt eine Sprache lernt, mit denen man sich mit denen verständigen kann, weil Englisch läuft hier nicht, Französisch geht ja auch nicht, Deutsch eher weniger und die sind ja froh, wenn man sich verständigt. Ich habe aber auch schon erlebt, dass also ist ja so, wenn du heute in einem öffentlichen Krankenhaus arbeiten willst, musst du Mallorquin sprechen, sonst nehmen die
richtig,
dich da überhaupt gar nicht als Krankenschwester oder als Krankenpfleger an. Das heißt, du musst diese Sprache beherrschen, sonst kriegst du gar keinen Job. Viele arbeiten bei der Polizei und die Polizei sagt auch, das ist unsere Behördensprache. Und da gibt es dann welche, die sind dann so stolz auf die Sprache und rasseln dann aneinander mit Leuten. Das ist mir auch schon passiert. Ja. Wir haben uns ja also auch noch aus Filmzeit vor kurzem einen alten Streifenwagen gekauft in Deutschland aus einer Filmproduktion. Und wir sind da kontrolliert worden mit dem, oder meine Frau ist kontrolliert worden mit dem Auto und da sagte denn dieser mallorquinische, ich nenne ihn Dorfscheriff, das ist ein Polizist, der Lokalpolizei gewesen. Und der war überfordert. Ein deutsches Polizeiauto auf Mallorca, das geht ja nicht. Und der kriegt jetzt erstmal einen Strafzettel. So, das war seine Überzeugung. Und dann sagte er das zu Ina und sagte Ina, nein, Moment, wir rufen mal eben an. Oder mein Mitarbeiter hat denn da vermittelt, der nur Spanisch spricht und hat gesagt, na ja, das ist das Auto hat rote Nummern, das ist noch im Nirgendwo und es ist kein Polizeiauto, das ist ein Filmrequisit aus einer Filmproduktion, Alarm für Cobra 11. Also das heißt, das Auto wird hier zugelassen. Nein, das hat einen Alarm, das hat ein akustisches Signal, 100 € Strafe. Und dann kam es wirklich dazu, der ist dann auch abgehauen, wollte gar nicht mit mir reden und sagt, nein, das ist die Amtssprache ist Mallorquin, alle Papiere und auch die Gutachten, die dieses Auto hat, müssen auf Mallorquin sein. Und wenn das nicht so ist, selbst wenn es deutsche rote Nummern hat, hätte er als Mallorquiner das Recht, sein mallorquinisches Landrecht zu schöpfen.
Naja, aber okay, jetzt sind wir schon bei deinem Streifenwagen. Also ich wollte es eigentlich noch ein bisschen für hinten aufheben, aber ist ja egal. Ich weiß nicht, also ich kenne die Story ja so ein bisschen aus der Zeitung. Ja. Kam das jetzt, meine erste Frage, war das ein Auto von Marvin?
Das war ein Auto von Marvin. Marvin, großer YouTuber, den ich auch schon seit langem kenne. Also wir haben ja ein gemeinsames Hobby, Lost Places. Also Marvin ist da. Es gibt mehrere. Ich komme jetzt auch von einem anderen, Let's Urbex heißt der Kanal. Also die kennen Marvin auch. Die kommen mich hier auf Mallorca besuchen und wollen hier ein paar Lost Places sich anschauen. Also es ist so eine kleine YouTube-Community. Und ja klar, Marvin ist befreundet mit mir und der hat mir den Wagen angeboten, hat gesagt, pass mal auf, die Produktion gibt auf. Hast du Bock drauf? Und er weiß auch, dass ich da kein Blödsinn mitmache. Das ist nämlich das Nächste. Wenn man ein Polizeiauto, was aussieht wie ein Polizeiauto, fährt,
kann man doofe Sachen
da machen. Könnte man auch doofe Sachen mitmachen. Und er weiß, bei mir ist es nicht so. Ich klar, gibt es so ein paar Spitzen, mit einem deutschen Streifenwagen an Ballermann zu fahren, was wir auch gemacht haben. Wir sind direkt zum Bierkönig damit gefahren. Sorgt dann schon für Aufregung. Macht's immer noch. Das Auto ist jetzt ein bisschen rückgebaut. Wir haben am Wochenende einen ganz lieben Besuch von der Guardia Civil gehabt. Aber da merkt man, die sind schon anders gestrickt. Und er sagt, da hat einer angerufen, da fährt ein deutsches Polizeiauto durch Baguera. Und die Beamten, ich habe denen das gezeigt, die mussten so laut lachen. Er sagt, ich finde das gut, dass es das Auto gibt. Also die finden das ganz toll. Aber die sagt, wir haben uns ein bisschen gewundert über den Anrufer. Wahrscheinlich sind es sogar Deutsche, die das machen, die erstmal Angst haben, dass vielleicht die deutsche Polizei hier
Mallorca übernimmt. Ja, Guardia Civil ist schon, so dieser Grundsatz, eher schauen, dann sagen oder fragen, ja. Ne, das stimmt auch noch so ein ganz kleines bisschen, aber meistens sind es ganz entspannte Typen.
In dem Fall wirklich wesentlich entspannter als die von der Polizia Lokal.
Auf jeden Fall.
Auch der Polizeichef in Calvia, der ja für diesen Beamten zuständig ist, der ist total nett. Ich habe dem mit dem Dolmetscher die Papiere gezeigt, also die Dokumente, und die hat gesehen, ja, das ist vom Land Nordrhein-Westfalen deklariert als Filmfahrzeug. Das Land Nordrhein-Westfalen weiß das. Da sind ja die Hoheitszeichen vom Land Nordrhein-Westfalen drauf. Also von daher waren die alle entspannt. Das Problem ist bloß, bei diesem Polizisten, der war so auf seinen Mallorquin bedacht und auf seine Rechte und was sein darf, dass er dabei vergessen hat, dass er eine Amtshandlung damit losgetreten hat. Der Polizeichef konnte es nicht aufheben. Also der konnte nicht sagen, ich nehme das jetzt zurück und zerreiß den Strafzettel. Das geht nicht. Jetzt musste sich das erst ein Richter anschauen und der musste dann entscheiden, stimmt, die Papiere sind original. Das macht natürlich ein bisschen Stress, aber war ja auch gut, dass die Ultima Hora das dann sogar aufgegriffen hat, den Fall. Also das
meldest du das Auto jetzt um auf Spanisch?
Es ist dabei. Es hat inzwischen das dritte Kennzeichen. Also es gab das Kölner Originalkennzeichen. Dann haben wir in Niedersachsen ein Übergangskennzeichen, Zollkennzeichen bekommen, weil da meine ehemalige Wohnadresse ist und ich dort immer noch einen Wohnsitz habe. Und dann haben wir jetzt inzwischen das grüne Nummernschild von Mallorca, was Übergangskennzeichen ist, zum Vollendeten. Also das Grüne heißt schon mal, das Auto ist schon mal angekommen auf Mallorca. Jetzt fehlt es eben halt nur noch an den Papieren. Die werden in Madrid dann gefertigt. Und da ist jetzt ein Fehler passiert. Und da hat ein Ingenieur vergessen, da 7 Sitze einzutragen statt 9 Sitze. Also der hat gedacht, alle Bullis haben 9 Sitze, hat das eingetragen. Und die lieben Menschen vom TÜV in Palma, die haben geguckt, sagt, das Auto hat ja nur 7 Sitze, da stehen aber 9 in den zukünftigen Papieren. Das geht so nicht. Und deswegen muss der dann nochmal zum TÜV vorgestellt werden. Die Papiere müssen in Madrid nochmal abgeändert werden, damit der TÜV-Beamte dann seinen Stempel geben kann, damit endlich diese Papiere gedruckt werden können. Also der Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein auf Spanisch dann.
Und was hast du jetzt im Endeffekt mit dem Auto vor auf Mallorca?
Also wir werden ihn weiter nutzen. Also klar passt das. Du hast Jan It's Marvin angesprochen, der solche Autos auch fährt für Dreharbeiten. Mallorca wird ja immer mehr Zentrum für Dreharbeiten. Wir haben ja in Palma die Palm Picture Studios, die ganz viel drehen, auch für Netflix. Dann soll jetzt ja noch ein neues Studio gebaut werden in irgendeinem Gewerbegebiet jetzt hier rund um Palma, in Marachi war das, glaube ich, in Marachi, kommt ein großes Film- und Fernsehstudio hin, wo man sogar ein Wasserbecken hat, um Wasseraufnahmen machen zu können. Das heißt, es wird immer mehr. Und auch Co-Produktionen, wie zum Beispiel Alarm für Cobra 11, wo dieses Auto ja schon mitgewirkt hat, werden ja immer wichtiger, weil man auch beim Fernsehen und Film sparen muss. Mallorca ist ideal. Wir haben wenig Regen und es kann dann auch mal passieren, dass man einen deutschen Spielfilm auf Mallorca dreht, ohne dass die Zuschauer das merken. Und da könnte es sein, dass man vielleicht mal einen Streifen macht.
Also du hast die Hoffnung, dass du das mal vermieten kannst.
Also das Auto bleibt so als Filmfahrzeug erhalten. Es ist auch so angemeldet und klar, ich kann da jetzt nicht die Polizei offen durch die Gegend fahren, das funktioniert auf Mallorca auch nicht. Da sind wir uns mit den Polizeibeamten schon einig, da haben wir mehrere Gespräche schon geführt und die haben gesagt, Michael, solange du das Polizei abdeckst, ist das alles prima.
Naja, also und das machst du dann auch.
Ja.
So, also mal schnell Mercadona fahren. Mit ohne Polizei drauf.
Mit ohne, aber es reicht, die Silhouette reicht für viele Leute schon aus, um zu denken, es könnte ein Polizeiauto sein.
Jetzt hast du ja gesagt, du bist jetzt hier Wasseraufbereiter, aber wenn man so im Facebook und im Internet immer mal wieder guckt, jetzt hast du da auf einmal eine alte von Marvin auch, weil der hatte das annonciert bei eBay irgendwann mal, so eine große Live-Kamera mitgebracht. Ja. Oder ist die hier?
Es sind 4 sogar. Eine steht noch in Berlin bei einem Freund, der die über eine Filmspedition mitbringt. Der hat gesagt, irgendwann im März muss ich sowieso nach Mallorca, dann bringe ich dir die mit. Es sind 4 Kameras. Ich wollte eigentlich nur eine haben und habe mit Marvin geschrieben. Ich sage, könnt eine gebrauchen, wenn die funktioniert. Ja, ich stell dir eine zusammen und dann haben wir die auch abgeholt.
Okay.
Hier aufgebaut und dann habe ich gesagt, ach Mensch, ich hätte gerne noch ein anderes Objektiv, weil ich habe eine Kamera mit dem größtmöglichen Objektiv gekauft, eine Sportoptik, also
damit, Formel 1, das sind ja Formel 1 Kameras
oder eben die beim Fußball hat man die eingesetzt, da gibt es welche, die haben eine so große Brennweite, da kann man an der Längsseite eines Fußballstadions stehen und den Ball auf dem Feld direkt filmen. So, und diese Optik habe ich zuerst gekauft, die Kamera, und dann habe ich Marvin gefragt, du sag mal, ich möchte jetzt nicht den Rest deiner Kameras von der Auktion haben, aber eine Optik, kannst du mir die auch einzeln verkaufen? Oh, sagt er, Micha, gut, dass du dich meldest, tu mir bitte den Gefallen, ich mache dir jetzt so einen guten Preis, du nimmst jetzt alle 4, weil die ganzen Kiddies, die gehen mir hier auf die Nerven, so hat er das gesagt, die wollen auch alle eine Fernsehkamera haben, die können die aber gar nicht bedienen. Also diese großen Studiokameras.
Ja, vor allem, du brauchst ja auch noch einen Mischer und alles.
Ja, man braucht einen Bildmischer dazu. Man muss wissen, wie die Signale funktionieren. Und bei den Fernsehkameras ist es so, es läuft alles über ein Kabel. Da fließt eben halt auch 230 Volt drüber, mehrere höhere Frequenzen. Das heißt, das ist nichts für Kinder, wo die da mal eben mit rumfingern und vielleicht dann eine gewischt kriegen und dann neben der Kamera liegen bleiben. Da sollte man sich mit auskennen. Und die wiegen ja auch was. Allein das Objektiv wiegt 25 Kilo, der Korpus wiegt 25 Kilo und dann haben wir noch mal so 30 Kilo fürs Objektiv, für den Triangel, also für das Stativ. Also da kommt einiges an Gewicht zusammen.
Und was hast du jetzt damit vor?
Also die eine Kamera wird tatsächlich, die ist schon restauriert. Mhm. Die wird in meinem neuen Studio, was jetzt direkt ja auch am Strand ist, eingesetzt wird, um auch ein bisschen den Strand zu filmen. Und die andere Kamera, die habe ich umgerüstet. Das heißt, da ist eine ganz normale, ja, eine DSLR. Ich weiß, dass dir wird's was sagen. Für die Zuhörer, also das ist ein Fotoapparat eigentlich, mit dem man auch Videos machen kann. Da rüste ich die um, damit ich die große Boxoptik, die da dran ist, nutzen kann. Das geht, das habe ich, da bin ich bei. Ist aber alles so Sache, hat auch mal ein halbes Jahr Zeit. Das muss nicht sofort sein.
Also ist eigentlich jetzt nicht für einen wirklichen ernst gemeinten Produktionseinsatz, sondern so ein bisschen für just for fun und ich stelle mir die da mal hin, sieht, macht ja was her, ne?
Sie macht A was her und sie funktioniert. Und es ist tatsächlich, fragen Leute an. Ich habe jetzt am Wochenende eine Anfrage gehabt von einer Produktion, die fragten, ob sie so eine Kamera bei mir leihen können. Wo ich gesagt, um Gottes Willen, wenn die leihen, dann muss dann aber auch ein Bildtechniker dabei sein, der weiß, wie die Dinger funktionieren. Also ich kann die jetzt nicht einem Nachwuchs-YouTuber leihen, der vielleicht mal so ein halbes Jahr Mediengestalter gelernt hat. Das
ja, wird und auch nix. Da stellt sich, das sind ja Live-Cams. Also das ist ja nichts, was jetzt eine SD-Karte drin hat. Einfach, ich gehe jetzt damit mal ins Tramuntana-Gebirge und möchte die Kuppel auf dem Butch Major filmen, ganz nah. Das funktioniert halt nicht. Du brauchst eine Regie, du brauchst einen Bildmischer, du brauchst mitunter dann auch noch Tonmischpulte und also das zieht ja einen Rattenschwanz hinter sich her ohne Ende.
Richtig, und du musst eben halt auch wissen, also bei solchen Kameras, da gibt es ein Auflagemaß, wie das so schön heißt, wo das Objektiv erstmal mit der Kamera abgeglichen wird. Wenn es Wärmeschwankungen gibt, dann muss das dann nachgestellt werden. So, und das kann man aber auch nur machen, wenn man das gelernt hat. Und die Dinger sind ja auch teuer. Also die Optik hat mal original 150.000 Euro gekostet von so einer Kamera. Und ich habe die ja nur bekommen, weil das kam auch über Marvin, der die von einer großen Produktionsfirma übernommen hat, die eben halt Fußball- und Formel-1-Übertragung gemacht haben und haben gesagt, okay, jetzt wird es mal Zeit für neues Equipment und das andere geben wir ab. Und bevor wir es dann wegschmeißen, stellen wir das Leuten zur Verfügung, die da vielleicht noch was mit anfangen
können. Also ich muss gestehen, ich hatte Marvin auch eine E-Mail geschrieben. Und wollte eine halt zum einfach nur hinstellen, aber ich weiß gar nicht, ob er da reagiert hat überhaupt drauf. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher,
ich glaube gar nicht. Bei Marvin ist es so, das weiß ich, der liest alles, aber der antwortet wenig.
Er vergisst zu antworten.
Ja, der kriegt, man muss sich vorstellen, der hat, ich weiß nicht, über 500.000 Abonnenten bei YouTube, also das ist schon eine ganze Menge. Und da sind ganz viele, die versuchen, das, was er ja lebt, er ist also ein Mensch, er lebt ja offen vor der Kamera aus, was er so macht, Lost Places, dann seine Feuerwehrautos. Er baut die Autos um. Und das zeigt, und viele wollen das, also wie viel Ehrenamtliche beim Roten Kreuz oder bei der Feuerwehr würden das auch gern wollen. Die haben ja schon Schwierigkeiten aus dem eigenen Feuerwehrverein oder aus der Freiwilligen Feuerwehr mal für den Partykeller ein Blaulicht zu bekommen, weil das so schwierig ist. Und Marvin, der hat da riesen Blaulichter. Das war bei unserem Auto, der hat sogar einen Infrarotblitzer dabei. Der ist eigentlich dafür da, wenn man mit einem Sondereinsatzkommando Einsätze fährt, man macht das Blaulicht an und das Infrarotblaulicht, also das normale Blaulicht aus, Infrarot an und das kann der Helikopter dann sehen im Dunkeln.
Ach so, ja klar,
über die Kamera. Muss das auch sagen, Marvin stattet Autos für einen Film und Fernseher aus und die sind dann manchmal besser als so mancher Polizeiwagen, der in Deutschland rumfährt.
Er verdient ja auch sein Geld damit, muss man damit sagen. Aber jetzt kommen wir mal wieder zurück zu dir. Jetzt haben wir ganz viel über Marvin geredet. Dein Lieblingsplatz auf Mallorca?
Mein Lieblingsplatz auf Mallorca. Also ich entdecke ja immer wieder neue Lieblingsplätze.
Und das ist ganz wichtig.
Also es gibt so, man sagt immer so diese Top Secrets, die man niemandem jemand verrät.
Ah ja, jetzt kommt's.
Ja, und es gibt ein so ein Top Secret, das ist ein alter Steinbruch. Da muss man den Weg schon suchen. Da gibt es so eine Höhle, in der Höhle wachsen Bäume und du gehst aber in die Höhle rein und kommst dann irgendwie auf eine Lichtung. Da ist die Höhle oben offen und das sieht so, also so paradiesisch aus. Aber ich sage, oh toll. Und dann bin ich froh, wenn ich da mal sein kann. Es gibt aber auch viele andere schöne Ecken, die ich gerne genieße auf der Insel. Aber immer mehr weg von der Partymeile. Also das ist jetzt, ich bin schon gerne mal am Bierkönig oder am Megapark, aber ich merke auch, da ist so eine bestimmte Szene, die mir erzählen wollen, wie Mallorca funktioniert, und aber die wenigste Zeit auf der Insel sind. Und das ist manchmal echt anstrengend. Und dann bin ich froh, wenn ich rauskomme. Es ist bei mir ja so, ich wohne in dem schönen Dorf Andratsch, also das Dorf, ganz viele Spanier rund um mich herum. Und wenn ich durch den Andratsch-Tunnel fahre, der im Moment gesperrt ist.
Immer noch?
Ja, ist immer noch gesperrt, also noch bis Ende des Monats jetzt. Wenn ich da reinfahre, weiß ich, jetzt kann ich abschalten, jetzt ist Feierabend. Und wenn ich rauskomme, weiß ich, ich habe Feierabend. Und da hinter dem Tunnel ist meine Freiheit. Davor ist Arbeit und danach ist Freizeit.
Naja, meine Mallorca-Karriere hat auch in Andratsch angefangen, nochmal so, by the way. Also ich frage ja immer gerne, weil es mich ja auch interessiert, das ist einer der Themen, die ja auch auf Mallorca eine große Rolle spielen, Essen. Ja. Jetzt bist du ja auch kein Kostverächter.
Nein, überhaupt nicht.
Lieblingsrestaurant?
Also es gibt, also Restaurants gibt es ganz viele hier auf der Insel. Was ich liebe, dass es sind, ist auch mallorquinische Küche. Und die ist manchmal, findet die eben halt auch statt, an irgendwelchen Schnellstraßen, also wo auch die Mallorquiner hingehen. Mhm. Und ich gehöre zu denen, viele mögen es gar nicht hören, der auch gerne mal Kutteln isst, also das, was ja auch typisch Mallorquin ist. Oder im Plattdeutschen sagen wir Poachen dazu, das sind die Schweinefüße mit einer vernünftigen Soße, wo ich sage, das muss ich jetzt nicht jeden Tag essen, aber das hat für mich was ganz Besonderes. Und ich sage, das ist typico Mallorquin, also nicht, wie die Touristen glauben, die Tapas, die es ja eigentlich nur zum Bier dazu gibt, dass das Hauptgerichte sind, sondern die mallorquinische Küche und auch Lomo con Col, das mag ich zum Beispiel sehr gerne. Mit diesem krossen, schmalen Brot, wo sie es dann damit reinmengen und so weiter. Sowas esse ich. Da gebe ich alles für.
Also so die Sachen Frito Mallorquin noch.
Frito Mallorquin wieder nicht. Also so mit
wieder
dem,
nicht?
Nee, das mag ich. Ich mochte noch nie Leber.
Ach so, okay.
Und die ist da ja reingeschnitten.
Ja.
Und das sind ja, also man sagt da so, die Reste Nieren gehören da normalerweise
alles,
rein.
Alles drin.
Es gibt eine touristische Variante, die dann nur aus Fleisch gemacht wird. Der Enrique zum Beispiel in Pagera, der macht das tatsächlich. Er sagt, er macht wirklich nur hochwertiges Fleisch da rein, weil er kocht das nicht so, wie es Mallorquin eigentlich wäre oder andalusisch.
Das ist halt immer, also das mag ich jetzt zum Beispiel wieder gern. Und da mag ich halt diese Mittagsmenüs in diesen kleinen, ich sag immer so Bahnhofsvorhallen, ja, ähnlichen kleinen so Restaurants oder Bars oder was auch immer. Da schmeckt es eigentlich immer am besten und auch wirklich Kraut mit Brot unten drunter. Also, das finde ich alles super. Was ich jetzt so ein bisschen vergessen habe, du hast ja auch noch einen eigenen YouTube-Kanal und dich kennt man eigentlich aus dieser ominösen Sendung oder nicht Sendung, sondern Serie. Mit dem Bauchi, wie hieß er?
Jesus Bruder Bauchi. Also ich habe ja dieses Leben auf der Boris Becker Finca habe ich eine ganze Zeit begleitet. Da war Bauchi auch dabei. Das ist ja auch immer wieder im Ansatz von Fernsehsendern Sat.1. Da habe ich zum Beispiel einmal eine extra Dokumentation gemacht, die heißt leider Pleite unter Palmen, wo ich mal sage, man hat ein Geschmäckle für Mallorca. Der Titel ist so, die haben aber ganz tolle Redakteure bei Sat.1. Die Redakteurin, die seinerzeit diese Produktion gemacht hatte, arbeitet heute für die Bild-Zeitung auf Mallorca. Also das sind schon Leute, die journalistisch ein bisschen Background haben und auch recherchieren können. Dieses Leben auf der Boris Becker Finca mit dem Einzug von Bauchi habe ich die ganze Zeit begleitet, sogar bis jetzt hin, bis zur Entlassung von Boris Becker, der wusste, dass ich dort filme. Das muss man ja dazu sagen. Also ich bin ja immer auf die Finca reingegangen, das ist ja mal so Grauzone. Mhm. Viele Leute denken, Lost Place ist das, was Micha macht oder Marvin macht. Das kann jeder eben nicht. Das ist Hausfriedensbruch, was wir da machen. Bei mir war es aber so, der Anwalt wusste, dass ich dahin bin, der kannte meine Videos von YouTube und es kam dann sogar dazu, dass eine Produktionsfirma aus London gefragt hat, ob die mein Material verwenden dürfen und ob sie den Gesangsteil, den ich auf der Becker Finca gefilmt habe, ob sie sich die Musikrechte dafür kaufen dürfen und bei dem Komponisten nachfragen dürfen, ob er das für diesen Teil zur Verfügung stellt. Läuft jetzt im März bei Apple TV. Und ist präsentiert worden auf der Berlinale gerade, wo Boris Becker auch da war. Also der Regisseur, also ein ganz großer, der hat zum Beispiel die Dokumentation Taxifahrt zur Hölle gedreht, wo er einen Oscar für bekommen hat. Und ja, mal sehen, was davon wird. Sowas macht mir natürlich immer Spaß. Und ich freue mich, wenn solche großen Regisseure bei mir dann anfragen, bei mir kleinen YouTuber, Micha, wir haben eine Anfrage, hilfst du uns?
Aber ich habe festgestellt, wenn man dann schon mal irgendwann mal einen Fuß in der Tür hatte, dann kommen die Leute halt doch schon immer. Also da ist man in irgendeinem Verzeichnis drin, ja. Keine Ahnung. Ich habe mich leider mal bei RTL 2 breitschlagen lassen. Das ist schon auch wieder ein paar Tage her, für RTL 2 eine Doku-Soap mitzudrehen. Und ich habe dann danach gesagt, okay, nee, muss ich nicht mehr. Nie mehr. Und habe eigentlich alles rigoros abgelehnt, was mittlerweile kam. Das ist nichts für mich.
Ja.
Also so jetzt als YouTuber, ja.
Wo du das sagst, RTL 2. Ich sagte Sat.1, die Pleite unter Palmen ist RTL 2, glaube ich sogar.
Weil ich nicht.
Ja, ich finde es immer schön, das ist so das, was aus dem alten Beruf übergeblieben ist, wo ich hier hauptberuflich nicht von leben kann. Mhm. Das ist klar, aber ich freue mich immer, wenn zum Beispiel die Bild-Zeitung mal bei mir anfragt für einen bestimmten Interview, Teil, ob ich das für die übernehme, weil die wissen, wie ich Mallorca kenne inzwischen, wie ich das handwerklich mache, dass ich mit viel Feingefühl in die Interviews reingehe und es funktioniert. Also und das mache ich gerne und viele schimpfen ja auf die Bild-Zeitung und sagen, wie kannst du nur für die Bild-Zeitung was machen? Es ist aber so, ich bin immer froh, wenn ich so eine große Backoffice dahinter habe. Also ich recherchiere was, eben halt in dem Fall auch als eigentlich kleiner YouTuber. Und dann kommen Fragen auf. Und dann gibt's in Hamburg oder in Berlin eine ganz große Redaktion, die hinterfragen meine Fragen, die ich noch nicht lösen konnte.
Und verifizieren dann auch noch dein Erfragtes.
Genau. Und das finde ich super. Das kann man als kleiner YouTuber nicht leisten. Was für mich wichtig ist, ich habe ja drei oder vier Jahre lang das Studio von Stern TV betreut. Das habe ich auch gemacht. Und ich musste damals, um diesen Job zu machen, durch alle Abteilungen, auch durch die Redaktionsabteilung, ich habe auch durch die juristische Abteilung. Man hat mir ganz viel auf den Weg gegeben in meinem Leben, wie ich eine Nachricht erstelle. Nicht, dass ich einfach was behaupte. Das finde ich ja so schlimm, was jetzt so passiert.
Wahnsinnig.
Gerade wo wir hier sitzen, hörte ich heute in den Nachrichten, dass Leute in deutschen Kinos Krawall gemacht haben, um für TikTok irgendwo auf sich aufmerksam zu machen. Also wirklich dort Straftaten begehen. Und ich sag mal, bevor ich was veröffentliche, sollte ich auf jeden Fall eine zweite Meinung einholen oder zumindest eine zweite Meldung dazu nehmen, dass ich da eine Nachricht von mache. Ich habe das jetzt erlebt, es gibt einen YouTuber in der Playa de Palma, dem ist der Laden jetzt ausgebrannt und da hieß es gleich, das hat er selber angezündet. Und ich sage, Michael, sag mal was dazu. Und ich sage, du, ich habe da noch gar nicht recherchiert. Und bevor ich jetzt nicht den Ansatz habe, bevor ich nicht mit dem Sachbearbeiter der Feuerwehr gesprochen habe, der ja ganz dicht dran ist, was nützt mir eine Meinung? Selbst wenn Sven sagt, er war es nicht und ich würde dann ein Geschmäckle dabei spüren, dann reicht das Geschmäckle nicht aus. Dann ist es wichtig, dass ich den Gutachter befrage, sag mal, was sagst du als Gutachter? War es Brandstiftung oder nicht? Und bevor ich das nicht kann, dann mache ich lieber gar keine Meldung davon, als irgendwie jemand in den falschen Verdacht zu bringen oder eine falsche Nachricht rauszuhauen.
Was da halt auffallend ist, dass es schlagartig ruhig wurde mit dem Thema.
Ja.
Wirklich von einer Sekunde auf die andere.
Es ging ja so weit, dass manche Leute versuchen, mich ja auch zu triggern, dass ich dann eine Nachricht raushaue, die eventuell die Bild-Zeitung oder RTL übernehmen könnte. Das passiert auch. Die sagen, ich rufe zwar nicht RTL an, aber ich nehme Michael, der sich gut mit den Redakteuren kann, und steck dem was zu. Also ich muss um eine Sache mal sagen, das fand ich ganz schlimm. Es gibt so jemanden, da gibt es mehrere von, die versuchen sich bei Prominenten hier einzuklinken, lassen sich auf die Finke einladen und kriegen dann mit, dass sie vielleicht, ich werde es mal ganz vorsichtig sagen, vielleicht ein Problem haben, Drogen konsumieren oder in dreckiger Unterwäsche rumlaufen, von denen dann Fotos machen und einen Skandal produzieren wollen. Und ich sage, das kann nicht sein. Ich lasse mich doch nicht bei jemandem einladen, um eine Skandalnachricht zu produzieren. Es kommt aber jedes Jahr vor, dass solche Nachrichten an mich herangetragen werden, wo man versucht, Leute zu diffamieren, wo ich nicht sagen kann, ist das jetzt so? Oder und mache ich da eine Nachricht raus, die vielleicht RTL dann auch übernimmt? Das finde ich immer ganz erschreckend.
Was mich in diesem Zusammenhang, also ich kenne dieses Problem mitunter auch, Entschuldigung für meine Rumhuster und Rülpserei hier, Entschuldigung, es ist halt jetzt mal ein komischer Podcast heute, aber ein interessanter, finde ich. Was mich wahnsinnig an Berichterstattung, an Facebook, an Instagram stört auf Mallorca, und es ist nicht unbedingt ein Mallorca-spezifisches Problem, es ist, sobald es um Tierschutz geht.
Ganz schlimm.
Da eskaliert die Sache, egal wie. Ich habe mal einen schönen YouTube-Film gedreht, habe mir sogar ein bisschen Mühe gegeben. Es war eine Tierärztin dabei, es war eine Tierarzthelferin dabei. Wir waren vor Ort in Andratx. und es ist ein sehr objektives Videofilmchen geworden, aber die Dame, um die es ging, die wurde im Nachhinein regelrecht verrissen. Und es tat mir so furchtbar leid.
Ja.
So, und dann gibt es wiederum, also jetzt haben wir ja auch gerade wieder das Beispiel mit jemand aus der prominenten Szene, wo sich jemand getrennt hat und anscheinend die Hunde allein daheim war. Und da geht es jetzt schon wieder weiter. Ich sehe schon die Schlagzeilen nächste Woche in der Bild-Zeitung: Hunde verhungert auf Finca in Jukmajor.
Ja.
Und das geht mir so wahnsinnig. Das ist so nervig. Du kannst nichts Positives mehr machen für den Tierschutz, weil es ist egal, was du machst, es wird sofort negativ ausgelegt.
Gebe ich dir vollkommen recht. Ich kann das sogar auf die Boris Becker-Finca nochmal beziehen. Auch da gab es ja mehrere Tierschutzfälle. Auf der einen Seite hatten die Hausbesetzer irgendwann Hunde gehabt. Wo die Leute, wie kommt einer, der kein Geld hat, an einen Hund ran, auch noch an Kampfhunde, und dürfen die das? Dann waren da Ziegen noch von den Gärtner, Pferde waren da, wo die Leute immer dachten, das gehört alles noch Boris Becker, das ist noch dem seins. Und dann gab's Leute, ich hatte einen Aufruf gemacht damals über meinen Kanal, wir brauchen ganz dringend Hilfe, dort gibt es zwei Stuten, also zwei Pferde, die haben Hufrehe, also das ist eine wirklich ganz schlimme Krankheit, die Pferde haben können an den Hufen. Wer kann helfen? Kam dann auch jemand, hat geholfen, und dann ging das los. Das geht nicht, die Pferde müssen weg von der Finca, wir fliegen die nach Deutschland. Also haben sie sogar Tierschutzvereine aus Deutschland, wollten sich einschalten, und haben gesagt, nein, das geht nicht, da muss ich mich dann noch wieder einmischen. Die gehören nicht Boris Becker, die gehören einem Gärtner, der die dort stehen haben darf. Er darf das laut Gericht. Und er entscheidet, es sind seine Tiere. Nur dieser Mann, da sind wir wieder bei den Mallorquinern, die versuchen vieles, wissen aber nicht alles. Also der Gärtner hat immer versucht, das hat er mir selber mal gesagt, mit den Reitern hier auf der Insel auf einer Höhe zu sein, und wollte sich natürlich auch die Blöße geben, dass er sich mit Pferden nicht zu 100% auskennt. Vielleicht 40%. Und da gehört diese Hufpflege von Pferden dazu. Da hatte er nicht die Ahnung von, und er hatte auch nicht das Geld, um sich einen Hufschmied zu leisten, der regelmäßig vorbeikommt. Also Hufschmiede machen da ja nicht immer nur Eisen drunter, sondern die machen wie die Fußnagelpflege das auch beim Pferd, und sehr professionell. Also das ist da vernachlässigt worden, einmal durch Unwissenheit des Eigentümers und B, auch durch Unfähigkeit der Hausbesetzer damals, weil die waren ja auch keine Pferdeprofis. So, jetzt, denn gibt es eben halt da nicht die Leute, die sagen, ach, wir helfen denen mal eben, wir zeigen den Hausbesetzern, wie es geht. gab es schon im Ansatz, aber sobald irgendjemand geholfen hat oder jemand dort Hilfe leisten wollte, wurde der angegangen. Das macht er sowieso falsch. Wo du sagst, Andratsch, wir hatten eine Spendenaktion damals in Pagera gehabt, da bekamen wir unendlich viele Kuscheltiere geschickt, die aber vollgesabbert waren und also was so als Spende hier auf die Insel geschickt wurde, wo man sagt, gut, für den Müll wäre es jetzt dumm, wenn man es da entsorgt, vielleicht möchten das Tierschutzvereine haben. Haben wir auch und wir haben einen Profi gefragt, auch aus Andratsch, würdest du von diesen Kuscheltiere welche haben wollen? Ja, aber bitte nehmt vorher diese Augen da raus, weil das würden die Welpen da rausknabbern und dann könnten die sich verschlucken. Wenn ihr diese Arbeit übernimmt, könnt ihr uns das gerne bringen. Haben wir gemacht. Dann wurde aber dann schon wieder behauptet, wir hätten diese Kuscheltiere da hingebracht, die noch diese Knopfaugen da drinne haben und dass man dürfte sowas überhaupt gar nicht machen.
Ja, es ist schwierig. Ja. Also sobald irgendwas medial geht, ist alles ein bisschen schwierig.
Aber ich glaube, das war auf Mallorca schon immer so. Ich habe eine Kundin, die hatte früher, also was wenn ich sage früher, vor über 25 Jahren, schon Tierschutz gemacht, sich um Hunde gekümmert, wo die Mallorquiner, da gehört ein Hund dazu, man kennt sich nicht unbedingt aus und wenn der dann über ist, dann wird er ausgesetzt. So war das ja schon immer eigentlich auf der Insel. Dann hat man es einfach weggegeben und irgendjemand wird sich schon kümmern. So, da hat diese Frau einfach so eine Hundeauffangstation aufgebaut. Die wurde sogar mit einem Messer damals bedroht von einem Mallorquiner. Sie hätte sich nicht in das Leben der Mallorquiner einzumischen. Und dann kamen die Deutschen mit Tierschutz. Und ich finde, das gibt sich so, ist so auf Augenhöhe mit den Mallorquiner. Die sind nicht immer alle nett zueinander.
Nicht wirklich. So, zum Abschluss auch wieder eine Frage. Die ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, ist ein bisschen philosophisch. Wo siehst du dich denn in 10 Jahren?
Ach, wo sehe ich mich in 10 Jahren? Ich hoffe, entspannt irgendwo auf einer Bank am Strand.
Ich dachte in Thailand oder so am Strand oder so.
Nee, dann eher Malediven, aber wo da gibt es auch viel Intrigen. Also, na.
Naja, okay, wir werden es überleben. Es ist jetzt, glaube ich, der längste Podcast, den ich bis jetzt aufgenommen habe.
Hui.
Ja, wir haben, ich glaube, es könnte, nee, stimmt gar nicht. Mit Willi Meier gab es 2 Folgen.
Ja, der hat auch viel
zu erzählen. Der hat auch viel zu erzählen. Lieber Michael, schön, dass du da warst. Wir kennen uns jetzt auch schon eine ganze Weile irgendwie.
Ja.
Also wir liefen uns immer mal wieder irgendwo über den Weg und tatsächlich jetzt mit dem Polizeiauto, dachte ich jetzt, frag ihn jetzt einfach, weil es ist auch wirklich gar nicht mehr so einfach, nach ein paar Folgen interessante Leute zu kriegen und ich glaube, es war die richtige Entscheidung, dich heute hier einzuladen und danke, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Dankeschön. Und wir sehen uns oder hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann. Tschüss.